1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und weitaus zügiger als von mir eigentlich vorgesehen finden wir uns in der nächsten Folge Era Indomitus erklärt wieder direkt bei den Archen des Omens, denn das Buch zu Commander Farsight hat tatsächlich die Bücherregale bereits erreicht und damit dank des Games Islands auch uns. Und dementsprechend dachten wir uns, warum noch warten, wenn wir uns relativ genau ansehen können, wie die Tau in die große Geschichte mit einbezogen werden, welche Rolle die Orks spielen und, um das schon mal zu verkünden, was die Alpha Legion eigentlich so genau mit all dem jetzt zu tun hat. Als ganz kleine Warnung vorneweg, ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, mir anzusehen, wie man die Tau-Begrifflichkeiten ausspricht und vor allem, wie die englischen Namen der jeweiligen großen Figuren sind, weil sie komplett auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich hoffe, das passt alles so. Wenn mir was durchrutscht, bitte ich um ein kleines bisschen Nachsicht, weil das ist alles sehr, sehr neu und sehr, sehr fremd. Aber mit dieser Einleitung legen wir los und begeben uns direkt auf die Spuren unseres neuen Titelheldens für diese und die nächste Folge, nämlich Commander Farsight. Und als wir zu ihm aufschließen können, landet er gerade in seinem Kampfanzug auf einem riesigen Hügel aus Altmetall. Er befindet sich in einer kurzen, schnellen Atempause während den Kampfhandlungen, in die er bis zu diesem Zeitpunkt bereits verwickelt war. Er nutzt die Pause, um die Kampfsituation durch die Hexbildschirme zu überprüfen, die in seinen Anzug eingebaut sind, und sieht über die Befehls- und Kontrollanzeigen all das, was um ihn herum und auf diesem Planeten passiert. Diese Übertragungen werden gespeist durch Holo-Übertragungen aus seinem Drohnennetzwerk. Er sieht die Feuerkrieger, die aus ihren Teufelsrochen-Transportern springen, ihre rot gepanzerten Schützenreihen, die sich gegen die Orks stellen und dort Tod und Vernichtung bringen, wo sie auf die verhassten Grünhäute auftreffen. Sonnenhai-Bomber befinden sich im Himmel von Vurborg, dem Planeten, der hier so hart umkämpft ist, und sie hinterlassen, das kann er auf den Bildschirmen recht genau sehen, brennende Geschützstellungen der Orks, die keinen einzigen Kratzer an die Bomber anbringen konnten, ehe sie ausgelöscht wurden. Die Bilder auf den Bildschirmen flackern erneut und nun sieht er seine Kameraden, jene, die ihn hierher begleitet haben. Chasvre Viorvesh und ihr Geistteam. Er sieht, wie sie auf Mech-Werkstätten im Herz einer Schlucht zusteuern, und dann sieht er, wie die Waffenmündungen aufleuchten. Die ersten Ork-Wachposten sterben, ehe sie den Angreifer überhaupt sehen konnten. Und dann hört er eine neue Stimme, die an sein Ohr dringt. Die KI seines Kampfanzuges bemerkt, dass es sich hierbei um ein äußerst effektives Mondkar handelt. Er ist sich nicht ganz sicher, ob er einen Unterton in der künstlichen Stimme wahrnehmen kann, und so fragt er Supernova, der Name der neuen KI, ob sie irgendwelche Vorbehalte hätte. Nicht nur die Tonlage ist ihm fremd, auch der Name ist etwas, das schwer über seine Zunge rollt. Es ist eigenartig, etwas anderes, was ihn bis jetzt in die Kämpfe begleitet hat. Und dennoch zweifelt er nicht an der Notwendigkeit der Neuerung, denn der oberste Wissenschaftler der Erdkaste, Ovesa, bestand schließlich selbst auf der Notwendigkeit der Änderung. Die Integration der KI in einen neuen, vollkommen einzigartigen Kampfanzug war für Ovesa derartig wichtig, dass Farsight sich die Erklärungen nicht wirklich länger angehört hat. Weder hatte er die Zeit dafür, noch die Geduld, sich in das hineinzudenken, was der Tau der Erdkaste versuchte, ihm zu erklären. Und dann ist da natürlich schlicht und ergreifend das Vertrauen, das er Ovesa entgegenbringt. Wenn er sagt, es gibt eine Notwendigkeit, diese Dinge nun so zu tun, dann folgt Farsight diesen Vorschlägen, die eigentlich keine sind. Die KI Supernova verkündet, dass sie natürlich keine Vorbehalte hätte, aber gleichzeitig eine neue Information für ihn, denn das Kader von Commander Brightsword hätte die westliche Befestigung durchbrochen. Farsight lächelt, stellt der KI die unangenehme Frage, ob sie etwa in ihrem ersten Einsatz nicht in den Schatten gestellt werden möchte. Und Supernova erklärt, dass dies natürlich nett wäre. Schön, etwas, was sie sich durchaus wünscht, Aber es gibt Dinge, die wichtiger sind als die Bedürfnisse der KI des Kampfanzuges, nämlich die jetzt ankommenden Bagel, die auf der rechten Flanke sich Farsight nähern. Es ist nicht schwer, die Orks zu erkennen, die versuchen, sich heimlich zu ihm vorzuarbeiten. Er sieht, wie sie den Hügel nach oben kommen, sieht die riesigen Waffen, die sie an Ganzkörperharnischen befestigt haben. Sie wirken klapprig, rostig, so als sollten sie eigentlich nicht funktionieren können, aber Farsight hat lange genug gegen sie gekämpft, um zu wissen, welches Zerstörungspotenzial die scheinbar nutzlosen Dinge, die sie mit sich herumschleppen, haben können. So fordert er Supernova dazu auf, die Bedrohungsanalysatoren für den Nahkampf zu kalibrieren, um dann testen zu können, was die Verbesserungen nun können. Ovesa hatte ihm ja genau derartige große Dinge versprochen. Sie beide plänkeln ein wenig über das, was der neue Kampfanzug kann, was Supernova kann und was die KI gleichzeitig von Farsight erwartet und was sie über seine großen Tugenden und Fähigkeiten im Kampf gelernt hat. Und während all dem hebt sich der Supernova-Kampfanzug nun in die Luft, völlig lautlos, als würde er überhaupt keine Geräusche machen können, und dann bringt ihn der Anzug tatsächlich, ohne auch nur irgendwelche Probleme zu machen, elegant ans Ziel, mit den Füßen voran in die anstürmenden Orks. Tatsächlich ist Farsight beeindruckt. Es braucht nur eine kleine Mikrogeste, um den Anzug noch vorher in der Luft zu drehen, eine weitere kleine Geste, um Energieimpulse aus den Plasmagewehren schießen zu lassen, mit denen Supernova ausgestattet ist, und dann platzen bereits die ersten Köpfe der Grünhäute. Drei Körper sind es, die gleichzeitig zusammenbrechen, drei Körper, die nun kopflos den Schrotthügel nach unten rollen, während der Rest einen Kriegsschrei ausstößt, als Farsight nun tatsächlich so unvermittelt zwischen ihnen landet. Sie versuchen, ihre Waffen in seine Richtung zu heben, aber natürlich ist das, was sie mit sich gebracht haben, viel zu unhandlich für den engen Raum, den er ihnen nun aufzwingt. Natürlich hält dies keinen einzigen der Orks wirklich auf. Es beginnt auf der Stelle ein wildes Feuergefecht. Die Schildgeneratoren von Supernova blitzen auf. Erste Glückstreffer schaffen es zumindest bis zu Farsight durchzukommen, werden aber von den Schilden ferngehalten. Andere Treffer finden ihr Ziel in den Orks, die eigentlich Verbündete sein sollten, und dann fliegen weitere Körperteile. Arme werden von grünen Leibern abgetrennt und der erste Ork schafft es nun, in den Nahkampf überzugehen. Denn anstatt die Kanone, die er mit sich getragen hat, nun auch wirklich als Feuerwaffe zu nutzen, entscheidet er sich dazu, sie wie einen improvisierten Knüppel gegen Commander Farsight zu führen. Dieser hebt in einer fast schon mühelos wirkenden Bewegung die Klinge und Morgengrauen trennt zuerst den Lauf von der Kanone ab und spaltet anschließend den Schädel des Orks, der versucht hat, sie als Waffe zu führen. Der Rest brüllt erneut auf. Es bricht nun ernsthafte Panik innerhalb der Grünhäute aus. Panisch versucht man, die großen Waffen loszuwerden, um zu kleineren zu greifen und im Nahkampf vielleicht doch noch eine Chance zu haben. Farsight selbst lässt sich von dem, was um ihn herum passiert, nicht ablenken. Er gleitet ruhig in die Haltung der sieben tödlichen Schnitte und nimmt den Kampf weiter auf. Er schüttelt die schweren Hiebe ab, die ihn nun doch das erste Mal treffen können, tötet aber einen Ork nach dem anderen, minutiös geplant und ruhig. Selbst dass seine Schilde nun fallen, dass nun erste Geschosse der Orks auf die purpurroten Panzerplatten von Supernova aufprallen können, beeindruckt ihn nicht, denn er weiß, dass er hier überlegen ist, und die nächste Reaktion der Orks gibt ihm recht. Jene, die noch leben, wenden sich nun von ihm ab, fliehen den Abhang nach unten in der Hoffnung, irgendetwas, vor allem aber sich selbst retten zu können. Farsight gibt ihnen diese Chance allerdings nicht. Er schleudert sich über sie hinweg, landet zwischen dem Schrotthügel und einem baufälligen Orkturm und schießt die Fliehenden dann einen nach dem anderen wieder. Er weiß, dass er eigentlich Besseres zu tun hat, als diese letzten noch auszumerzen, aber noch ehe er diesen Gedanken zu Ende führen kann, ehe er daraus noch eine Lehre ziehen kann, trifft ihn etwas derartig hart im Rücken, dass er und Supernova von den Beinen geholt werden. Gerade noch so kann er sich mit den Händen abfangen, um zu verhindern, dass er mit dem behelmten Gesicht auf dem Boden aufkommt, und dann richtet er sich mit einem einzelnen Stoß der Schubdüsen wieder auf, ist auf den Füßen und wirbelt herum in Richtung des Turms der Grünhäute, und dort sieht er auf dem Hexbildschirm auch direkt, was ihn getroffen hat. Es ist ein kleinerer Trupp von Grünhäuten, die aufgeregt aus der Tür rennen. Eigentlich nichts Besonderes wäre da nicht der Ork in ihrer Mitte. Er, der einen seltsamen, wirren Blick aufweist. Er, der einen seltsamen Quastenhut trägt, an dem kleine Kupferglöckchen angebracht sind, die nun leise bimmeln. Und was natürlich vor allem wichtig ist, die Funken grüner Energie, die um dessen Kopf herumtanzen. Supernova analysiert die Situation schneller als Farsight, verkündet, dass es sich hier um einen Wirrkopf handelt, nutzt tatsächlich die Fachtermini, die die Orks für sich selbst nutzen, und analysiert gleichzeitig, dass es sich um einen gedankenwissenschaftlichen Angriff gegen ihn und den Commander handeln musste. Farsight fragt, ob Ovesas kontraempathischer Feldgenerator denn nun irgendwie funktioniert, und blickt dabei gleichzeitig auf die goldene Glyphe, die über der Armschiene des Doppelholos auf seinem Befehls- und Kontrollinterface aufleuchtet. Er sieht ein kleines Abbild seines Kampfanzuges, kann aber keine größeren Schadensanzeigen wahrnehmen, und Supernova bestätigt dies dann auch. Wenn nämlich genau dieses System nicht funktionieren würde, dann wären durch diesen Angriff schon die Primärsysteme kompromittiert. Alles, was hier passiert ist, sind rein oberflächliche Schäden, die sie beide nicht weiter kümmern sollten. Farsight kündigt an, dass die Bagel keine Chance kriegen sollten, das Talisman-Gehäuse weiter anzutesten, und während er noch dabei ist, die Triebwerke für den Angriff zu zünden, stößt der Wirrkopf mit einem Mal ein stammelndes Heulen aus. Die anderen Orks weichen panisch zurück. Er legt den Kopf in den Nacken und reißt sein Maul weit auf, als würde er weiter schreien wollen. Aber stattdessen ergießt sich eine gigantische Masse an Ektoplasma aus seiner Speiseröhre. Ektoplasma, das nicht zu Boden tropft, sondern das in einer kugelförmigen Wolke mit einem Mal nach oben steigt und über den Orks hängt. Farsight hält in der Bewegung und dem eigentlichen Plan inne, sieht fasziniert auf das, was sich vor ihm nun entspinnt, auflösende Formen, die in Farbe und Bewegung kommen, und dann sieht er die ersten Bilder genau. Er sieht sich, wie er den Supernova-Kampfanzug steuert, sieht seine Klinge, die mit Orkblut benetzt ist. Dann verschwindet es, und da ist auf einmal etwas, jemand anderes, eine schlanke, hochaufragende Gestalt mit Augen, die wie Laternen scheinen, in einem fast schon infernalischen Glanz, und es reckt sich eine Hand mit eisernen Klauen in seine Richtung, die aus einer Wolke aus Smog heraus geboren wird, und sie greift nach ihm, nein, nach einem dunklen, pulsierenden Stern. Und dann tanzt die Wolke weiter, es verändert sich erneut, er sieht wieder sich selbst, aber er ist ein anderer, grauenvoll verändert, furchtbar verdreht, nicht der Tau, der er eigentlich sein sollte, sondern jemand, der Schädel auf einem blutgetränkten Kampfanzug trägt, Schädel, die von seinem Volk stammen, von Menschen und von Orks gleichzeitig, und in der linken Hand hebt er eine mit Messing verzierte Axt, die ihm seltsam fremd scheint. Das letzte Albtraumbild löst sich auf, dann sieht er noch einmal Horden von Orks und Menschen auf der Enklavenwelt Viorlos, ein Kriegsschiff, und dann bricht die Vision vollständig auseinander. Und mit ihr der Kopf des Wirrkopfs, der einfach explodiert, der Körper steht noch einen Moment lang da, als hätte er nicht mitbekommen, dass er nun tot ist, und das Ektoplasma tropft aus dem Halsstumpf nun auf den Boden. Farsight spürt, wie Beunruhigung sich um sein Herz schließt. Er hat Visionen wie diese nicht das erste Mal gesehen. Er erinnert sich an die Welt, wo er seinen Talisman und seine Klinge erworben hat. Und durch seine Gedanken tanzt der Name dieser Welt, Arthas Moloch. Supernova reißt ihn zurück in die Realität. Er fragt, ob Farsight da ist, ob er reagiert, und der will einfach nur wissen, ob er die Visionen aufgenommen hat, was die KI natürlich bejaht. Der Tau weiß nicht genau, ob er dankbar dafür sein soll oder nicht, kündigt aber an, dass die Datei in den Infobanken unbedingt gesperrt werden soll, denn Er muss jetzt erst einmal nachdenken über das, was er gesehen hat, bevor er tatsächlich mit irgendjemandem darüber reden kann. Denn vielleicht hat all dies gar keine Bedeutung. Vielleicht war dies nur Gedankentrickserei der Bagel, die ihn verwirren sollte. Etwas, über das er auf gar keinen Fall nachdenken darf, da er dann vielleicht falsche Entscheidungen trifft. Aber nichtsdestotrotz kann er mit diesen Gedanken die Beunruhigung, die ihn ergriffen hat, nicht zur Seite schieben. Er will verstehen, was da nach ihm greift, wem die Hand mit den eisernen Klauen gehört und warum man ihm Visionen von Arthas Moloch zeigt. Denn damals mag er zwar eine einzigartige Lektion erhalten haben, nämlich, dass die Galaxis selbst ein weitaus schlimmerer Ort ist, als je ein Tau aus der Himmelskaste dies hätte für möglich halten können, aber warum muss er dies noch einmal sehen? Warum muss er dies noch einmal lernen? Und während er noch darüber grübelt, kündigt sein System an, dass eine Nachricht einkommt, und dann sieht er auf einmal das Gesicht von Shas O'Shavastros, das ihn fragt, was ihn aufgehalten hat. Farsight macht eine wegwerfende Handbewegung, die sein Gegenüber, das nur über den Bildschirm zu ihm sprechen kann, natürlich nicht sehen kann, erklärt, dass es nur Bagel sind, die ihn aufgehalten haben, spürt, dass Shas-O ihm nicht glaubt, aber was will er tun, ihn der Lüge bezichtigen? Dazu haben sie jetzt gerade keine Zeit, denn der Angriff läuft weiter und genau das wird ihm nun auch mitgeteilt, denn sein Kamerad und Brightsword brauchen ihn. Sie haben etwas in der Werkstatt, die sie angegriffen haben, gefunden, das von nichts Guten kündigt. Und Farsight macht sich auf den Weg, schiebt die Visionen zur Seite, um sich um das zu kümmern, was nun weitaus näher ist und vielleicht auch ein klein wenig angenehmer. Während die Tau unter Commander Farsight ihren Feldzug gegen die Orks führen, entspinnen sich an einem ganz anderen Ort der Galaxis ganz andere Dinge, die aber bald dazu führen werden, dass Wege sich kreuzen, die sich nicht kreuzen sollten, wenn die Galaxis ein besserer Ort bleiben oder werden sollte. Tief in der interplanetaren Leere, weit entfernt von der Umlaufbahn von Farsights Corvatra-Kreuzer, befindet sich eine imperiale Fregatte der Gladius-Klasse. Sie trägt die schwarz-silbernen Farben der Deathwatch und den Namen Düstere Missive. Sie verbirgt sich vor den Sensoren der Tau-Kriegsschiffe und verbirgt auch den Schwarm von Servoschädeln, die die Schlacht auf Vurborg nur zu genau beobachten und auf die Bildschirme der Kommandobrücke spielen. Dort stehen 4 schwarz gepanzerte Space Marines und sehen sich die Übertragung an, die von dem Ork-verseuchten Planeten kommt. Und alle 4 stammen aus unterschiedlichen Orden, sind aber in die gleiche Kleidung, die gleichen Panzerungen der Deathwatch gekleidet. Watch-Captain Thelonious von den Ultramarines steht neben Watch-Sergeant Oscor, der die Zeichen der Minotaurs trägt. Der Codifier Cachekis von den Sons of Medusa und dem Skriptorium steht neben Watch-Sergeant Liora von den Imperial Fists. Sie unterhalten sich leise, tauschen Informationen und Wahrheiten aus, wie es nur Brüder tun können, die in einem Krieg gegen die gleiche Sache vereint sind. Und 2 von diesen Brüdern wissen jedoch nicht, dass die anderen beiden nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Watch Sergeant Liora hat eine blutige Geschichte hinter sich und trug vor Liora unglaublich viele Namen. Dieser ist nur der letzte in einer langen Reihe von Lügen. Und während er spricht, führt er gleichzeitig eine geheime Unterhaltung, die einzig und alleine in Gesten stattfindet, mit demjenigen, den er persönlich als seinen Bruder an diesem Ort versteht, Cachekis. Gerade kündet er so etwas wie Bewunderung für die äußerst effiziente Säuberungsstrategie der Tau, die für Xenos-Abschaum erstaunlich gut mit dieser ganzen Sache zurechtkommen. Und seine Finger bewegen sich, da ist ein unterliegendes Vibrieren in seiner Stimme, eine Kombination, die seinem Bruder mitteilt, dass eine Aufforderung wiederholt werden muss, ein Rückzug orchestriert und er begleiten würde. Cachekis nickt und kündigt an, dass er es seltsam findet, wie der Anführer Oshova sich verhält, aber im Grunde nach versteht er schon, was passiert ist, denn nicht nur dieser hat die seltsame Vision gesehen, die aus dem Wirrkopf herausgebrochen ist, sondern auch die 4 Space Marines. Das Tarot des Imperators muss also richtig liegen. Oshova wird sich bald auf eine Reise zu einer toten Welt machen und dort wird er von der Deathwatch eliminiert werden. Er kündigt an, dass er ob dieser neuen Informationen meditieren möchte, während er Liora erklärt, dass er verstanden hat, dass er zustimmt. Tholonius blickt seine beiden Brüder an und nickt, erklärt aber gleichzeitig, dass man sich an die Beobachtungsprotokolle halten würde, bis eine Gelegenheit zum Zuschlagen kommt. Der Steuermann soll sich bereit zum Beschatten machen, der Codifier soll das tun, was er tun möchte, denn wenn die Meditationen ihnen noch mehr Informationen über das bringen, was vor ihnen liegt, dann müssen sie das natürlich nutzen. Liora bietet an, ihn bis zur Kontemplationszelle zu begleiten, spricht noch einige leere Worte über Vorbereitungen für den Kampf, die Vorfreude darüber, dem Imperator dienen zu können, Worte, unter denen das Wichtige liegt, dass man sich im Kommunionsschrein treffen würde in 15 Minuten und dass man sich bereit machen muss. Beide verschwinden von der Brücke und treffen sich 15 Minuten später wieder. Liora klettert über den Wartungsschacht nach unten in den Kommunionsschrein, der gerade so groß ist, dass zwei Heretiker Astartes Brustplatte an Brustplatte darin Platz finden können. Geschützt wird dieser kleine, heimlich dort errichtete Raum durch psi-aktive Siegel, die den Geist von einem jeden, der hierher kommt, so erfassen, dass man mit einem Mal die unabschüttelbare Entscheidung trifft, dass man hier eigentlich gar nicht sein möchte und irgendwo anders hingehen muss. Auch sonst ist dieser Ort genauso eingerichtet, wie Liora es braucht, um unter den Augen des Imperiums mit einem Dämon kommunizieren zu können. Er liebt diesen Schrein tatsächlich, bewundert auch jetzt, als er ihn betritt, all die kleinen Dinge, die hier angebracht worden sind, um psionische Aktivitäten und den unvermeidlichen Lärm abzuschirmen, die Runentalismane, die aus den Seelenschmieden selbst stammen, der subtile Schmuck, der kündet, welchem Herrn sie dienen, dem großen Handwerker, Vashtor dem Archifanen. Und genau mit diesem soll nun auch Kontakt aufgenommen werden. Cachekis wartet genau dafür auf ihn, hat bereits mit den ersten Vorbereitungen begonnen und Drahtspulen um sowohl seine Armschienen als auch seine Panzerhandschuhe gewickelt und nennt ihn nun bei dem Namen, die sie für diese Mission eigentlich gewählt haben. Lord Glass, alles ist bereit, kündigt er, und dieser dankt seinem Bruder Silas und weist ihn an, mit der Kommunikation zu beginnen. Natürlich sind dies immer noch nicht die echten Namen dieser beiden Heretiker Space Marines, einfach nur eine weitere Tarnidentität für diese Aufgabe, aber nichtsdestotrotz sind sie echter, vertrauter als die falschen Namen, die sie unter den imperialen Truppen nutzen. Silas gehorcht, stellt keine weitere Nachfrage, weiß, was nun kommen muss und neigt seinen Kopf nach hinten, atmet durch das Voxgitter aus und während er das noch tut, wird sein Atem zu knisternder Elektrizität, die immer weiter anschwillt, bis die Temperatur im Raum merklich zu fallen beginnt. Lord Glass blickt in der Kammer umher, sieht, wie die Drähte in einem seltsamen, aber fast schon vertrauten Muster zu glühen beginnen, spürt, wie Smog, der aus dem Nichts entsteht, sich zu sammeln beginnt und wie seine Kehle auf einmal mit petrochemischen Toxinen bedeckt wird. Ihm ist bewusst, dass jeder normale Sterbliche, den er in dieser Situation in die Kammer schieben würde, nun tot wäre. Aber sie sind dafür gebaut, sie sind dafür geschaffen worden, genau diese Kommunion überstehen zu können. Und während er noch darüber nachdenkt, kann er sehen, wie erster infernalischer Glanz durch die Lücken in Silas Rüstung zu leuchten beginnt und dessen Augenlinsen sich in dem gleichen Leuchten einfärben und immer heller und heller strahlen. Lord Glass erhebt die Stimme, grüßt den finsteren Handwerker, bietet ihm die hier durchgeführte Kommunion an und erklärt ihm, dass sie getan haben, wie ihnen geheißen. Sie sind eingedrungen, alles läuft wie vorhergesagt, der Kriegsherr der Xenos hatte die Vision und hat vor allem das Gerät der Grünhäute entdeckt. Er befindet sich nun auf dem Pfad, auf den er sein muss, für den Vashtor ihn auserwählt hat, und sie sind in den Schatten hinter ihm. Es dauert 5 Herzschläge und dann versteift sich Silas, als hätte er einen furchtbaren Elektroschock erleiden müssen. Und dann dringt Schaltcode aus dem Vox-Emitter. Das Licht aus den Augenlinsen wird noch heller und noch heller und Glas zeichnet das, was aus dem Emitter heraussprudelt, auf, bis es endet. Dann wird das Licht dunkel, der Smog verschwindet, die Drähte werden stumpf und Silas sackt einfach in sich zusammen. Glas teilt ihm mit, dass er sich beruhigen soll, denn ihnen ist ein großes Geschenk zuteil geworden. Sie wurden erleuchtet. Silas hustet, rappelt sich auf, versucht sich der Situation angemessen zu verhalten und muss dann doch für einen kurzen Moment den Helm abnehmen, um die Kupferspuren, die aus seinem Nasenloch herauslaufen, wegwischen zu können. In der Zeit, die sein Bruder braucht, um sich zurück in die Realität zu finden, lässt Glas die Aufnahme durch die speziell hiervür angefertigten Decoder-Vorrichtungen laufen und nun können sie beide die Stimme von Vashtor hören, als würde er direkt neben ihnen stehen. Er lobt sie, verkündet, dass sie ein gutes Zahnrad sind und dass sie nun aber eine weitere Verzahnung und damit auch weitere Anweisungen erhalten. Sie sollen das Band noch einmal anders dekodiert abspielen, um die Koordinaten zu erhalten, zu denen sie sich so schnell wie möglich begeben werden. Glas soll einen Vorwand finden, der die Imperialen dazu bewegt, sich etwas schneller zu bewegen, und dann sollen sie sich dort bereithalten. Sie werden andere Werkzeuge eintreffen sehen, vielleicht sind sie auch schon vor Ort, und all diese haben die gleiche Aufgabe wie sie. Ein Artefakt, das gesichert werden muss, denn die Beschaffung dieses Artefakts ist derartig wichtig, dass Vashtor nicht nur ein einziges Werkzeug nutzen kann. Lord Glass und seine Brüder sind die Absicherung und sie werden wissen, nein, Lord Glass wird wissen, wann er gebraucht werden wird. In die Leere verkünden sie beide, dass es so sein soll, und Silas fragt, ob er die Erleuchtung an die anderen wartenden Brüder weitergeben soll. Ja. Und dann fallen sie zurück in die andere Persona. Jetzt spricht wieder Watch Sergeant Leora und verkündet, dass die Aktivierungsphase reflektierendes Glas sei. Sie verabschieden sich mit den Worten, die jeder von ihnen kennt. Hydra Dominatus, Bruder. Abschiedsworte, die, wenn Commander Farsight sie hätte hören können, ihn sicherlich dazu gebracht hätten, einige Pläne, die er nun entscheidet, anders zu entscheiden, aber gerade hat der Tau nur das, was er weiß. Er, der sich gerade in seiner Farsight-Enklave befindet, die sich vor so vielen Jahren vom Sternenreich der Tau losgesagt hat, und die seitdem einen ständigen Kampf gegen die Orks führt, denn die separatistischen Tau hatten bis jetzt keinen Erfolg, wenn es darum ging, sie endgültig zu vernichten. Der Dakar-Krieg, wie die Orks ihn nennen, wütet unvermittelt weiter und genau in diesem befinden sich die Tau gerade auch. Die Orks sind in der Gegend der Farsight-Enklave kein neues Problem. Farsight wusste, worauf er sich einließ, als er sich entschied, hier ein neues Reich zu gründen. Die menschlichen Verteidiger an diesem Ort hatten ohne Probleme besiegt werden können, die Orks aber eben nicht, und so tobt ständig Krieg über das gesamte Gebiet. Der Damoklesgolf bis hin zur wilden Leere an die äußersten Grenzen des Sternenreiches der Tau ist ein ständiges Kriegsgebiet, in dem die Kräfte sich eins ums andere Mal hin und her schieben, ohne dass jemand tatsächlich die Überhand hätte gewinnen können, auch wenn es für die Tau in den letzten Tagen deutlich besser aussieht, als man dies hätte abschätzen können. Sein Volk wispert hinter seinem Rücken darüber, was ihn eigentlich dazu bewegt, stetig derartig gegen die Grünhäute zu kämpfen. Einige sagen, dass es sein Pflichtgefühl gegenüber seinem Volk ist, das ihn dazu veranlasst hat, diesen Krieg ständig weiterzuführen, selbst nachdem die Bedrohung innerhalb seiner Enklavengrenze so gut wie beendet war. Andere sagen, es ist schlicht und ergreifend sein hitziges, violanisches Temperament und der Hass auf Orks, der mittlerweile so sehr Teil seines Wesens ist, dass Farsight es einfach nicht abschütteln kann. Und ganz andere sagen, dass es einfach nur der Wunsch ist, sich seinem Volk gegenüber zu beweisen, nachdem die Himmelskaste ihn ausgestoßen hat. Wahrscheinlich stimmen all diese Gründe, spielen sie alle in seine Entscheidungen immer mit hinein, aber die wirkliche Sache, die Oshova antreibt, ist, dass er verstanden hat, welche Art von Bedrohung die Orks tatsächlich darstellt. Er weiß, dass sie, genau wie eine Krankheit, die man nicht vollständig überwinden kann, immer und immer wiederkehren, wenn man nicht den letzten Funken von ihnen noch ausbrennt. Und das, was passiert, gibt ihm seit Jahren recht. Egal wie klein die Chance auch ist, selbst wenn nur ein einziger Ork zurückblieb, sie tauchen an diesen Punkten immer und immer wieder auf und sind immer wieder in einer derartig großen Zahl unterwegs, dass sie eine ernsthafte Bedrohung für den Frieden der Tau darstellen. Farsight hatte kurz Hoffnung, nachdem er den Kriegsherrn Grog Eisenzahn und all seine Offiziere hat töten lassen oder selbst getötet hat. Aber durch den Wegfall von Grog, durch dessen zeitnahes Ende, wurde einfach nur der Platz für einen anderen Kriegsherrn freigemacht, für Nazdreg Uk Urdgrub. Er plant, den Krieg zu beenden, den Grog begonnen hat, und natürlich will er ihn so beenden, dass sie endlich über die verhassten Tau siegen können. Und Nazdreg ist kein Unbekannter. Zu dem Zeitpunkt, in dem er in Grogs gigantische Fußstapfen tritt, ist er bereits berüchtigt für die blutigen Feldzüge, die er in mehreren Systemen geführt hat. Er der Anführer des Bad Moon Clans. Und man kennt seine Eigenarten. Er ist besessen von Reichtum und ein zutiefst egozentrischer Anführer, der drei Dinge ganz besonders liebt. Beute, riesige Wummen und Wunderwaffen, die ihm Siege ermöglichen, die kein anderer Ork vor ihm jemals hätte erreichen können. Er glaubt unerschütterlich daran, dass seine MacBoys, ihr Erfindungsreichtum und sein obszöner Reichtum den Tau gewachsen sein könnte. Grog hat davon geträumt, dieses Imperium zu überwerfen, und er wird diesen Traum wahr werden lassen. Er will über die gesamte Farsight-Enklave herrschen oder noch besser über das gesamte Sternenreich der Tau. So begann er schon kurz nach seiner Machtergreifung Ork-Hochburgen auf beiden Seiten des Damoklesgolfes zu errichten und errichtete diese sogar innerhalb der tückischen Nebel dieses Sektors. Gleichzeitig ließ er so viele MacBoys wie nur irgendwie möglich rekrutieren und er bot ihnen etwas an, dem sie eigentlich nicht widerstehen konnten. Unbegrenzter Zugriff auf allen erplünderten Schrott und Technik, den er und seine Männer jemals irgendwo finden würden. Alles, was er dafür möchte, ist, dass sie ihm eine mächtige Waffe bauen oder so viel mächtige Waffen, wie sie nur irgendwie können, die er alle gegen die Tau ins Feld führen darf. Es ist das beste Angebot, das jemals ein MacBoy erhalten hat, und kein einziger, der es hört, lehnt ab. Und so strömen sie alle zu ihm in der größten Zahl, die man jemals gesehen hat, was dazu führt, dass alle folgenden Schlachten furchtbarer sind als die, die zuvor kamen. Es sind grausame, blutige Gefechte. Die Orks teleportieren sich unvermittelt und zu Hunderten auf die Kriegsschiffe der Tau. Die Enklavenwelten sehen sich einer Grünhautinvasion nach der anderen gegenüber, ohne dass man irgendwie etwas stoppen könnte. Und jedes Mal bringen sie furchtbare neue Maschinen mit sich, auf die niemand vorbereitet sein konnte. Die Tau sehen sich mit einem Mal stadtgroßen mobilen Festungen gegenüber, Luftschiffen, die Plasma speien, oder Gravitationsimpulstunnelmaschinen, die dafür sorgen, dass die Orks einfach zwischen eigentlich gesicherten Linien hervorbrechen können. Farsight betrachtet all dies mit Kummer und erkennt sehr schnell, dass Nazdreg die Welt, für die er und die Seinen so sehr gekämpft haben, überrennen könnte. Und so ruft er seine Strategen zusammen, um etwas zu entwickeln, das genau das verhindern kann. Sie beginnen, das zu analysieren, was sich ihnen entgegenstellt, und stellen dann sehr schnell einige Gemeinsamkeiten fest. Nazdreg setzt auf Fernkampf, also werden die kompletten Tau-Einheiten auf den Weg der kurzen Klinge geschickt. Feuergefechte dürfen nur noch dann geführt werden, wenn man sie auf kurzer Distanz führen kann. Alles andere erfolgt über Luftunterstützung, damit man schnell zuschlagen und sich möglichst unbeschädigt zurückziehen kann. Jeder MacBoy, den man sieht, muss gejagt und getötet werden, damit sie nicht noch mehr dieser furchtbaren Kriegsmaschinen bauen können. Und dann gründet er spezialisierte Bergungskorps, Piloten aus der Luftkaste, die er mit Ingenieuren der Erdkaste zusammenarbeiten lässt. Das Schlachtfeld wird immer, soweit es geht, von Trümmern gereinigt, damit kein Schrott für die Orks zurückbleibt, aus denen sie etwas Neues bauen können. Und so verlieren die Orks mit jeder einzelnen Invasion mehr und mehr Ressourcen, und der Nahkampf, in dem sie eigentlich gut und überlegen waren, wird etwas, das sie fürchten, da die Tau beginnen, sie ständig zu überwältigen. Die Technologiequalität der Orks beginnt rapide zu sinken und die Tau haben nun wieder die Möglichkeit, den Nahkampf, in den man sie gezwungen hat, um ihren eigentlich traditionelleren Fernkampf zu ergänzen. Und nun greift man gänzlich auf das zurück, was die charakteristische Strategie von Oshova ist. Der Mont K, der Todesstoß, der auf einmal noch effizienter ist, als er es zuvor jemals war. Und dann hat man ernsthafte Erfolge. Der Krieg wendet sich gegen die Orks, eine Stellung nach der anderen wird eingenommen und vernichtet, und alles, was Nazdrek nun rettet, ist sein erstaunlich hoher Selbsterhaltungstrieb. Er erkennt, dass das Glück des Krieges sich gegen ihn gewendet hat und flieht durch den Golf hin zu seiner eigentlichen Hochburg, dem Planeten Drekrok. Dort befiehlt er den MacBoys, die er noch retten konnte, ihm eine Waffe des Sieges und der Rache zu bauen. Denn wenn er die Welten der Farsight-Enklave nicht haben kann, dann soll sie keiner haben, vor allem nicht die so verhassten Tau. Der Kampf Tau gegen Grünhäute tobt dann natürlich immer noch weiter, hat er doch genug Truppen auf anderen Planeten zurückgelassen, und schließlich erringen diese den Durchbruch auf Vurborg, einem Planeten am äußersten Rande des Damoklesgolfs. Und dort nun findet sich die Erfindung der MacBosse, die Nazdrek sich gewünscht hat. Eine Energiekanone, die auf Teleportationstechnik und Kraftfeldmanipulation gleichzeitig basiert, den Telesprenger, wie sie ihn liebevoll nennen. Eine Waffe, die alles zerfetzt, worauf man ihn richtet, und dann die Bestandteile in einer Art Schaum aus Kraftfeldblasen einfängt, und diese Teile werden dann zufällig in den Warp versetzt. Etwas, das derartig begeistert etwas zerstören kann, hat wohl noch nie irgendein Ork gebaut. Nazdrek ist begeistert, will, dass diese Waffe repliziert wird und dann auf Ork-Kreuzern angebracht wird. Denn wenn sie nur groß genug sind, kann er mit dieser Waffe jede Welt zerfetzen, die er sich aussucht, und er hat auch direkt 4 Planeten im Sinn. Wenn er die angreifen und zerfetzen kann, kann er so viel Schrott aufsammeln, dass sie noch mehr Waffen bauen können, und dann hat er alles, was er will. Als Farsight nun mit seinen Truppen angreift, fliehen genau diese Max zu Nadreks Festung. Bei ihnen ist der Prototyp, den sie gebaut haben. Was sie allerdings zurückgelassen haben und was Farsights Kameraden finden und ihm zeigen konnten, sind die Pläne. Und dieser beschleunigt nun fast schon panisch, wenn er zu so einem Gefühl ernsthaft in der Lage ist, seine eigenen Vorhaben, weil er erkennt, was dort auf sie wartet. Farsight versteht, dass sie sich auf der Stelle nach Drekrok aufmachen müssen. Die Übersetzungstechnologien der Enklave konnten das Gekritzel erstaunlich gut erfassen, und Oshova sieht zu deutlich, was auf sie warten könnte. Eigentlich hatte er mit einer Pause geplant nach Abschluss dieser Säuberungskampagne, mit einer Pause, in der die Seinen sich ausruhen und neu sammeln könnten, ehe sie dann Nazdrek verfolgen und ihn endgültig zur Strecke bringen würden. Aber warten ist nun eben keine Option mehr, und er hört auch nicht auf die eindringlichen Warnungen, die einige seiner Kommandanten versuchen, an ihn heranzutragen. Der nächste Mont K muss direkt begonnen werden. Die Orks reisen nun schon schneller als die Tau, und wenn der Gegenschlag zu spät kommt, wird die Waffe fertiggestellt, gegen sie entfesselt, und dann kann er vielleicht nichts mehr tun, wird er selbst von dem Ding zerfetzt und seine Einzelteile in den Warp geschossen. Also lässt er sämtliche Korvatra-Schiffe und Feuerkastenstreitkräfte sammeln, die schnell verfügbar sind, und nimmt mit ihnen Kurs auf Drekrok. Er ignoriert, wenn man ihn fragt, dass dieser Planet sich im gleichen System wie Arthas Moloch befindet, grübelt aber natürlich während der Fahrt dorthin immer weiter. Ist es ein Zufall? Erneut, wenn man ihn fragt, sagt er ja, natürlich muss es sich um einen Zufall handeln. Im Stillen weiß er aber, dass es, was diese Dinge angeht, in dieser Welt keine Zufälle gibt. Und so meditiert er, versucht die Bedeutung der Visionen zu verstehen, während an einem anderen Ort Nazdrek über seine Niederlagen brütet und den neuen Möglichkeiten, die er nun hat. Er weiß, dass seine Truppen verstreut sind, weiß aber auch, dass die größten und härtesten seiner Stämme direkt auf seinem Planeten sind, denn die hat er direkt nach seiner Rückkehr zu sich rufen lassen, um sie für einen Gegenangriff einsetzen zu können. Nazdrek hat damit aber ein sehr, sehr eindeutiges Problem. Es befinden sich eindeutig zu viel Orks auf zu wenig Platz. Die Seinen lieben Machtkämpfe ohnehin. Es ist in ihrem Blut, in ihrer Art. Es ist eine der Grundsachen, die sie ausmacht. Nun, wo er sie auf diesem Platz zusammengepfercht hat, beginnen die Machtkämpfe um seine Gunst, vielleicht auch seinen Thron, natürlich aber erst recht. Er spürt, wie die vage Energie, die mit jedem Tag, der nutzlos vergeht, weiter wächst und wächst. Und er weiß, dass er diese Energie bald nutzen muss. Ansonsten wird sie all das, was er hier aufgebaut hat, einfach zerstören. Und er wird auf den Trümmern seiner Herrschaft sitzen, falls er dann noch lebt. Also arbeitet er verbissen mit den Mechs zusammen, die ihm geblieben sind, um den Aufbau einer ganzen Batterie von Telesprengern fertigzustellen. Manche der Fabriken explodieren bei dem Versuch, aber das ist nichts, was ihn aufhält. Eigentlich gehört dies zu einer erfolgreichen Baukampagne dazu, dass irgendetwas in die Luft fliegt. Und so kann er sehr schnell auf eine äußerst erfolgreiche Batterie an dieser wundervollen Waffe zurückblicken. Er selbst fühlt sich auch angefeuert von der Herausforderung, genießt den Strom, in dem er sich gerade befindet, und vor allem die Tagträume, denen er sich so hingeben kann. Er wird diese Waffen fertig bauen, die Schiffe damit ausstatten, dann wird er die vier Welten, die er angepeilt hat, zerstören, dann den ganzen Schrott sammeln und dann wird Commander Farsight endlich lernen, wer von ihnen beiden der Boss ist. Diese Tagträume werden an einem besonders schlechten Tag auf einmal jäh unterbrochen. Er tritt nach draußen, begleitet von dem aufgeregten Plappern der Grotz und Max, die ihn umgeben, und sieht dann das, was nicht hätte da sein sollen. Die roten Kriegsschiffe der Tau im Himmel seines Festungsplaneten. Der Kampf muss nicht von ihm gesucht werden, er wird tatsächlich zu ihm gebracht und Nastrek spürt, wie Begeisterung durch seine Adern tanzt. Er bellt erste Befehle, die Grotz sollen seine Ausrüstung polieren, sollen ihm alles anziehen, was er braucht und vor allem die Nachricht an alle bringen, die sich auf dem Planeten befinden und von dem Anblick noch nicht genug aufgescheucht sind. Es ist jetzt Zeit für eine ordentliche Keilerei, das, worauf sie alle gewartet haben. Die Freude darüber hält allerdings nur kurz an, denn die Tau beweisen, die Vorurteile, die die Orks über sie haben, sind korrekt. Sie sind hinterhältige Mistkerle. Erste Berichte dringen an sein Ohr, dass es den Tau gelungen ist, die Verankerungen zu zerstören, die die baufälligen Raumdocks mit den Weltraumlifts verbinden. Riesige Plattformen stürzen ineinander, richten irreparable Verwüstung an den Orkschiffen an, die er eigentlich brauchen würde, um in den Orbitkampf einzutreten, und das Chaos im Orbit macht es nun auch derartig schwer, dass der eng geführte Kampfverband der Tau kaum angreifbar ist. Und diese Mistkerle nutzen das natürlich nun auch aus. Und bevor die Orks irgendeine Chance hatten, sich kampfbereit zu machen, landen die ersten Bodentruppen der Tau an und konzentrieren sich dabei auf Dreckstadt Nastreks Festung. Aber nicht nur dort finden die Tau sich ein. Er bekommt erste Berichte darüber, dass es zu kleinen Angriffen auf den Inselketten kam. Er weiß, dass dies einfach nur Ablenkungsmanöver sein müssen, aber sie sind gut und schnell genug, um die dort stationierten Truppen entweder auszulöschen oder so weit zu verlangsamen, dass sie nicht rechtzeitig nach Dreckstadt kommen können. Und dann explodieren die ersten strategisch wichtigen Punkte. Generatorenkomplexe fliegen in die Luft, überfallen von Tau in ihren Tarnanzügen und dies führt in einem Dominoeffekt dazu, dass die Stromnetze mehrerer Festungsanlagen so überlastet sind, dass die Festungstürme nicht mehr funktionieren können. Schwere Tauflieger fliegen über sie hinweg, verwandeln sie in Schrott, ehe man sie wieder ans Netz bringen kann, und als das Bombardement abgeschlossen ist, bringen diese auch noch neue Truppen ans Land. Kampfanzüge, Truppentransporter und Gefechtspanzer landen in Dreckstadt, begleitet von einer Luftsicherung, die derartig vehement ist, dass die Orks völlig überrascht niedergemäht werden, die in der ersten Angriffsreihe versuchen, irgendetwas gegen die Tau auszuwirken. Nastrek flucht, weiß aber gleichzeitig, dass dieser Vorteil eigentlich nicht ewig halten kann. Die Orks haben nur auf diesen Tag gewartet. Die angestaute Aggression, die nun endlich losgelassen werden kann, wird die Tau schon irgendwie in Schach halten oder gar besiegen. Er weiß, glaubt zu wissen, dass der Feind sich hier übernommen hat und dass er ihn einfach überrennen wird und vor allem, dass er nun Commander Farsight hier stellen kann. Er ist sich sicher, dass er an diesem Ort sein muss. Er hat oft genug gegen ihn gekämpft, dass ihm klar ist, dass Farsight das hier nicht alleine lassen kann. Und er ist sich sehr, sehr sicher, dass er weiß, wo der verhasste Tau sich befindet. Er muss beim Vorstoß ins Herz von Dreckstadt sein. Und da beginnt das erste große Problem, denn er weiß, dass Wagboss Gragar Donnerstampf und seine Gargantenmobs sich bereits auf dem Weg dorthin befinden. Und was noch schlimmer wäre als ein Sieg der Tau an diesem Tag, wäre der Fakt, dass Gragar Donnerstampf diesen Preis, diesen Gegner, der Nastrek ganz alleine gehört, besiegen kann. Also sammelt er fast schon panisch, hektisch, zügig die besten seiner Bossmobs und schießfreudigen Jungs und lässt sie alles an Waffen mitnehmen, was sie besitzen und die Kampfpanzer kampfbereit machen. Er selbst setzt sich auf Gitquetscher, seinen großen Kampfpanzer, der einzigartig ausgestattet ist mit Waffen, die einfach nur dafür da sind, um Tod und Vernichtung unter die Reihen der Feinde zu bringen. Und genau mit diesem Ungetüm wird er Farsight töten und sich erneut als der rechtmäßige Kriegsherr der Oruks beweisen. Er donnert mit den Seinen nach Norden davon und wenige Augenblicke später, als hätte er nur genau darauf gewartet, dass Nastrek sich endlich verziehen würde, landet Oshovas Manta-Raketenzerstörer direkt über der Mech-Werkstatt, wo die verfluchten Telesprengers gebaut werden. Er, seine Truppen und die restlichen Mitglieder der Acht sind an Bord dieses Raumschiffes und wenden sich nun gegen diese Werkstatt. Farsight und Brightsword sind diejenigen, die an der Spitze voranstürmen, wie so oft, wie so geübt, wie der Feind es schon so oft ertragen und nicht überleben musste. Morgengrauen spaltet die ersten Köpfe der brüllenden Orks, die sich noch zur Verteidigung dort befinden, während Brightswords Zwillingsfusionsblaster die schraffierten Wunden in den Körpern des Feindes hinterlässt, überall dort, wo die Geschosse in sie einschlagen. Torchstar befindet sich direkt hinter ihnen, treibt den Feind mit wogenden Flammen zurück und das, was dann noch übrig ist, fällt unter den Klingen und dem Beschuss der letzten vier. Bravestorm, Shavastos und Oblotai, das Fundament des Angriffs, das Herz der Wut der Tau, wenn man es so nennen möchte, ein absolut vernichtendes Bombardement, dem eigentlich keiner entkommen kann. Aber dann ist da noch einer, der die allerletzten aufräumt, Ovesa. Er, der aus der Erdkaste stammt, er, der eigentlich das Gehirn eines Intellektuellen, eines großen Forschers hat, aber in dessen Brust das Herz eines Kriegers schlägt. Er, der in seinen Sturmflut-Kampfanzug gekleidet ist, der derartig große Vernichtungskraft aufweist, dass Ovesa einfach eine Ein-Tau-Kampfeinheit ist, der niemand entkommen kann. Genau diese Feuerkraft brauchen sie nun aber auch, denn mehr und mehr Orks hören von dem Angriff und eine wahre Flut von Grünhäuten ergießt sich über die Acht und die sie begleitenden Krieger. Aber sie können dem, was die Tau ihnen hier entgegenwerfen, eigentlich nichts entgegensetzen. Sie kommen jeden Schritt, den sie gehen wollen, weiter und bahnen sich schließlich tatsächlich ihren Weg in die Mech-Werkstatt, wo die Waffe gebaut wird, die sie vernichten müssen. Sie stehen in einer Halle voller riesiger Maschinen, blubbernden Kesseln, hochgeheizten Hochöfen, sehen auf halbfertige Kampfpanzer und Greifklauen und überall ist Schrott, unendlich viel Schrott, der aus so vielen Kriegen, auch gegen die Tau selbst, zusammengesammelt und hier aufgetürmt wurde. Die Sensoren der Kampfanzüge suchen allesamt gleichzeitig und finden dann auch gleichzeitig die Superwaffe des Feindes, den Grund des Angriffes. Und zwischen ihnen und diesem Ziel steht nun nur noch ein Mob aus Max und Grotz, die natürlich alles versuchen, um ihre Erfindung zu schützen. Angriffsvektoren werden mit einem einzelnen Blick gezeichnet, kurze Gefehle getauscht und Ovesa und Oblotai werden zurückgelassen, die restlichen sechs gehen in den Angriff über. Nastrek hat mittlerweile im Norden die Front erreicht. Die ersten seiner Kolonne donnern in die Tau, er selbst lässt allerdings anhalten und ignoriert dabei das wütende Gemurmel seiner Bosse, die nun immer noch nicht kämpfen dürfen, die nun immer noch einfach nur zusehen dürfen, denn er sieht, dass etwas fehlt. Da sind zwar rot gepanzerte Tau, aber Commander Farsight ist nirgends zu sehen und er würde ihn überall erkennen, ganz gleich, wie gleich der Feind auch aussieht. Also muss er grübeln und er hat mittlerweile so viel von seiner Taktik verstanden, dass er schneller und wütender erkennt, was der Tau eigentlich vorhat als ihm und vermutlich auch Farsight lieb ist. Nastreks Faust prallt auf der Außenhülle des Panzers auf, wütend, als er begreift, dass sein Telesprenger in Gefahr ist und er aufs Billigste ausmanövriert wurde. Er muss zurück zu den Werkstätten, die er eigentlich niemals hätte verlassen dürfen. Dieser Weg ist eigentlich zu lang. Eigentlich könnte er nicht wieder pünktlich ankommen, wäre Nastrek nicht eben auch so gerissen, wie er kräftig und reich ist. Er hat seinen besten Max nämlich nicht nur befohlen, eine besondere Waffe zu bauen, sondern ihm auch eine neue Art der Fortbewegung zu entwickeln. Schocksprungprojektoren sind an seinem Panzer angebracht worden, damit die Tau ihm nicht ständig ausweichen und aus einer Ferne angreifen können, zu der er immer zu spät kommt. Er hat nun etwas, mit dem er sich auf der Stelle ins Herz jedes einzelnen Kampfes teleportieren lassen kann, und so brüllt er den Befehl, dass die Generatoren aktiviert werden sollen, bestimmt das Ziel, und unter dem Jubel der Seinen fährt er in das sich nun öffnende, grün funkelnde, glitzernde, von Funken sprühende, neu entstandene Warp-Portal. Und deswegen entsteht nun auch ein riesiger, grüner, fast 6 Meter hoher Riss in der Werkstatt und der Gittquetscher fällt quietschend aus ihm heraus. Natürlich nimmt er Aufprallschaden, aber er ist immer noch funktionsfähig. Ist er doch genau für derartige Manöver gebaut worden, stößt nun übel riechende Abgase aus und Nastrek sucht nach dem Feind. Durch einen schlechten Zufall, weil das Universum einen grausamen Humor hat, ist er auch direkt zwischen den Orks und den Tau gelandet, zwischen den Tau und der Waffe, die sie vernichten möchten. Der Panzer setzt sich in Bewegung, Nastrek brüllt Befehle, die ersten Bombardements werden aufgenommen und dann wird alles von der Feuerkraft des Gittquetschers erfasst. Es ist dabei völlig gleich, ob es Tau, Max oder Grotz sind. Jeder hat mit einem Mal massive Verluste auf seiner Seite zu verzeichnen, denn es ist Nastrek völlig egal. Er will, er muss gewinnen. Und was ist da schon das Leben eines Max oder Grotz wert? Zumal der Erfolg dieser Art des Angriffs ihm nun natürlich recht gibt. Chasso Arakon verliert beide Angriffsdrohnen, ehe ein Energiestrahl seinen Kampfanzug durchbohrt und tiefe Wunden in seiner Seite hinterlässt. Farsight selbst wird im Flug aus der Luft gerissen und in einen Schrotthaufen geschleudert, der über ihm zusammenbricht, fast als würde eine Lawine aus schwerem Schnee ihn unter sich begraben. Brightsword und Torchstar werden gleichzeitig vom Megapanzer und den Orks getroffen und außer Gefecht gesetzt, während Oblotai derartig von hinten getroffen wird, dass der Kampfanzug des KI-Engramms zu Boden geschleudert wird, wo er zu brennen beginnt. Farsight, begraben unter Schrott, hört die Schreie seiner Kameraden über das Kadernetz und knirscht mit den Zähnen. Wütend schiebt er sich mit dem Supernova-Kampfanzug aus dem Schrott und befiehlt Chavastos, den Angriff gegen den Telesprenger zu führen, während er selbst Brightsword zu sich ruft, um mit ihm gegen den Megapanzer zu ziehen. Sie rasen auf das gigantische Ding zu, schlängeln sich durch den Feuerhagel und landen, ohne einen Treffer zu kassieren, schließlich darauf. Farsight beginnt das Ablenkungsmanöver, begibt sich auf das offene Passagierdeck des Fahrzeugs, streckt dort die ersten 2 Orks nieder, bis Nastrek es schafft, sich zu ihm vorzudrängeln, damit seine riesige Energiekralle sich endlich in den Kampfanzug des Tau-Commanders graben kann, wie er es in all seinen Tagträumen so oft wieder und wieder vor sich selbst hergespielt hat. Farsight kann dem gerade noch ausweichen, kann den Schlag tatsächlich abfangen. Der Schildgenerator hält und ein Schuss eines anderen Orks durchbricht ihn dann doch. Es ist die erste richtige Wunde der Schlacht, die Farsight nun akzeptieren muss. Nastrek setzt nach, flucht und beschimpft alles, was sich um ihn herum bewegt, vor allem aber natürlich Farsight. Und dann aber passiert das, was Commander Brightsword hinter dem Rücken des Ork-Kriegsherrn geplant hatte. Dieser hat die Ablenkung seines Kameraden genutzt und schießt nun direkt in die Mechanismen der Schocksprungprojektoren. Er brüllt eine Warnung, Farsight reagiert, fliegt nach oben aus dem Kampf heraus, Brightsword springt ebenfalls in die rettende Luft und dann wird die instabile Warp-Energie dieser Vorrichtung durch die Energie mit einem Schlag aktiviert. Ein grüner, greller Blitz, ein saugendes Geräusch, das Schaben von Metall, ein Reißen, ein letztes Brüllen von Nastrek und dann ist es vorbei und es ist seltsam ruhig. Da ist nur noch ein leuchtender Krater, wo zuvor der Megapanzer und der Ork gerade noch waren. Es tanzen letzte kleine grüne Energiefetzen durch die Luft. Und dann ist auch das vorbei. Der Tod ihres Kriegsherrn oder das, was sie für den Tod ihres Kriegsherrn halten, verbreitet sich wie ein Lauffeuer unter den Orks. Und das, was gerade noch eine tatsächlich gut organisierte Verteidigung war, wird zu einem blanken, anarchischen Auseinandersetzungsscharmützel. Die Acht schaffen es, den Telesprenger zu vernichten und sich trotz der Verluste und der schweren Verwundungen zu ihren Transportern zurückzuziehen. Man muss nun einen schnellen Rückzug in den Orbit durchführen und dann kann man eine nächste Reihe von Angriffen beginnen, denn das Chaos von Nazdreks Tod muss unbedingt ausgenutzt werden. Farsight ist mehr als nur entschlossen, hier das Ende herbeizuführen, das er und seine Enklave so unbedingt brauchen. Die Bedrohung kann hier eingestampft werden, vor allem weil er sich diese Möglichkeit so teuer erkauft hat. Es sind viele Tote unter den Tau zu beklagen und auch innerhalb der Acht kann es sein, dass man etwas betrauern muss. Ob Lothais Kampfanzug ist derart stark beschädigt, dass sein KI-Engramm-Pilot vielleicht nicht wiederhergestellt werden kann. Und selbst wenn er nur eine KI ist oder war, war er immer ein treuer Kamerad, ein Freund, dessen möglicher Verlust alleine schon derartig schmerzt, dass Farsight hier nichts unversucht lassen möchte. Aber bevor er das umsetzen kann, erschüttern furchtbare Nachrichten die Corvatra-Flotte. Man hat massive räumliche Störungen am Rande des Systems, nahe dem Planeten der Orks, entdeckt. Verdorbene Kriegsschiffe der Menschen strömen in großer Zahl aus der Bresche und die Erfahrung, die sie bis jetzt mit dieser Art von Menschen gemacht haben, bedeutet eins: Sie sind sicher feindselig. Der Kampf gegen die Orks ist also noch nicht fertig und jetzt sieht man sich schon einer zweiten Bedrohung gegenüber. Und genau das zwingt die Acht nun auch, sich auf einem Schiff zu treffen und zu planen, was nun die nächsten klugen Schritte sein könnten. Farsight befindet sich mit Shavastos und Breitsword festgeschnallt auf Kampfliegen auf der Brücke der Einheit, einem Schlachtschiff der Ores Eleat-Klasse. Neben ihnen ist eine Holo-Simulation von Ovesa und die Brückenbesatzung, die sich um sie herum befindet, Tau aus der Luftkaste, zeigen erste Anzeichen von Panik in der stillen Dringlichkeit, mit der sie jeden notwendigen Schritt nun weiter fortführen. Die Einheit wird zudem regelmäßig erschüttert, einerseits durch das Abfeuern der eigenen Geschütze, aber auch durch die Einschläge des feindlichen Beschusses, und die Hexbildschirme zeigen etwas, das wenig gut aussieht. Explosionen toben durch den luftleeren Raum, Ork-Kriegsschiffe kommen von allen Seiten und versuchen, die Tauflotte zu umschließen. Ovesa erklärt, dass die Schildvorrichtungen der Einheit sich rapide verschlechtern, mit jeder Minute, die vergeht, aber um etwas Positives zu sagen, die Abschussbilanz ihrer Schützeneinheit ist wirklich herausragend. Brightsword schnaubt, will wissen, ob das nicht ein wenig egal ist, wie gut ihre Abschussquote ist, wenn man sich die Übermacht ansieht, der sie sich nun gegenübersehen. Und die Hexbildschirme geben ihm recht. Sie zeigen weitere Orkschiffe, die allesamt noch nicht in Reichweite sind, die vermutlich noch Tage brauchen, bis sie hier ankommen, aber in ihrer Anzahl alleine sind sie schon ein echtes Problem, mit dem man in ein paar Tagen umgehen muss und nicht weiß wie. Und dann sind da natürlich eben auch die violetten Glyphen, die allesamt mit einem Dano-Symbol versehen sind. Das Symbol, das zeigt, dass man hier einen unbekannten oder kaum verstandenen Kontakt hat. Und auch diese Glyphen kommen immer näher und näher. Farsight ist bitter, erklärt, dass all dies nicht so geplant war, dass dies nicht so hätte sein sollen. Und er erhält wenig überraschend Zustimmung der Seinen. Shavastos verkündet genauso bitter, dass es keinen schlechteren Zeitpunkt für das Eintreffen der verdorbenen Goela hätte geben können. Eine unangenehme, eine düstere, nein, eben eine bittere Wahrheit, wie genau der Fakt, dass der Tod des Kriegsherrn doch eigentlich die Möglichkeit hätte bringen sollen, hier zuschlagen zu können, hier endlich einen Erfolg nach Hause zu bringen, der ihnen echten Frieden garantieren könnte. Und nun bleibt scheinbar nur noch ein Rückzug, weil man sonst zwischen den Feinden eingeschlossen wäre. Brightsword schnaubt erneut, verkündet, dass man das Nest eigentlich von Insekten hätte säubern wollen, dass sie nun aber eine Situation haben, in der man einfach nur in das Nest hineingetreten hat, den Schwarm wütend hat aufstoben lassen und dass es nun doch nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ein neuer Ork-Anführer sich herauskristallisiert, der all dies weiterführen wird, was Nastrek begonnen hat. Oveser, der seinen Kriegskameraden bis jetzt stumm zugehört hat, sagt, dass all diese Dinge schön und gut sind, aber sie müssen nun etwas tun, denn ihre Untätigkeit wird sie töten. Es sind Worte, die seine Kameraden wenig schätzen. Shavastos erhebt schließlich die Stimme, sagt, dass sein Kamerad klug ist, dass dies hier aber nicht sein Schlachtfeld ist. Diese ganze Schlacht war vielmehr ein derartiges Himmelfahrtskommando, dass sie den neuen Feind überhaupt nicht hatten erplanen können. Alles, was ihnen jetzt bleibt, ist gelassen und weise zu reagieren, denn jeder Fehlschritt könnte nun eine absolute Katastrophe werden. Worte, die in Farsight so etwas wie Schuld nach oben kriechen lassen. Er muss erneut an die Visionen denken, die er hatte. Da, wo er die Schlachtschiffe der Guela tatsächlich sehen konnte, er spürt, während er auf die Hexbildschirme blickt, erneut die Laternenaugen und die Eisenklaue, die nach ihm oder einem Planeten greift. Währenddessen streiten seine Freunde weiter. Brightsword kündet, dass nur ein Narr Unentschlossenheit sieht und sie Geduld nennen kann, und der Commander macht schnell eine Geste des Streitbeilegens. Denn was er nun braucht, ist Rat, kein Unfrieden. Er braucht seine Freunde, die sich in den Mantel der Weisheit kleiden. Er und sie müssen schnell und klug handeln. Denn wenn der Feind sich nun nähert, könnte man natürlich eine Handvoll Kriegsschiffe losschicken, die dazu in der Lage wären, sich frei zu kämpfen, aber sämtliche Unterstützungs-, Versorgungs- und medizinischen Fregatten würden einfach nur zerstört werden, etwas, was sie sich eigentlich nicht leisten könnten. Auch könnte diese Gefahr nicht durch einen Rückzug in die Enklave gebannt werden, denn was, wenn der Feind ihnen ins Herz dessen folgen würde, was sie doch schützen wollen? Zumal ihre ZFR-Triebwerke nicht derartig schnell sind wie die des Feindes. Wieder ein Nicken, dann die Erkenntnis, dass man einfach überrannt werden könnte, wenn sie das versuchen würden, oder noch schlimmer, überholt, und dann könnten sie nur noch in eine brennende Enklave zurückkehren, wo es nichts mehr zu retten gäbe. Oveser erhebt erneut die Stimme, will wissen, warum man davon ausgeht, dass die Tau das Ziel sein könnten. Denn vielleicht würden die Goela doch einfach nur die Orks bekämpfen wollen. Es wäre doch nicht das erste Mal, dass Tau und Goela Seite an Seite kämpfen würden. Farsight macht die Hexbildschirme ein wenig größer und erklärt dann, dass man immer daran denken solle, dass es unterschiedliche Arten der Menschen gäbe. Und diese, die hier zu ihnen kommen, seien verdorben, feindselig, pervertiert durch ungezügelte Gedankenwissenschaften. Von ihnen sei keine Kameradschaft, keine Verbündetheit zu erwarten. Sie würden sich genauso gegen sie wenden wie gegen die Orks. Und erneut sieht er sich selbst als der barbarische Anführer aus der Vision, als jemand, der genauso von ungezügelten Gedankenwissenschaften pervertiert sein könnte, wie die Sterblichen, die nun auf sie zukommen. Er will ihre Hilfe nicht, selbst wenn sie sie anbieten sollten, denn am Ende wird es einfach nur eine Falle sein. Brightsword ergänzt zu diesen düsteren Gedanken, dass die Enklave ein gutes Ziel ist, denn die Baegel wissen doch ganz genau, woher sie kommen. Dann werden auch diese verdorbenen Anhänger des Chaos herausfinden können, wo die Tau ihren Stützpunkt haben. Dann will der Wissenschaftler aus der Erdkaste wissen, ob man nicht vielleicht gegen sie alle kämpfen könnte. Brightsword zuckt mit den Schultern, meint vielleicht, wenn man eine Reihe schneller Mont-Car gegen die Grünhautschiffe durchführen könnte, sich dann zurückzieht, erneut sammelt und dann gegen die Goela kämpft. Aber ehe er es ausgesprochen hat, weiß er schon, wissen auch seine verbündeten Kameraden, dass dies mutig wäre, aber unmöglich, denn selbst wenn sie noch mehr Verstärkung erhalten würden, hätten sie einfach allesamt viel zu wenig Feuerkraft. Sie schweigen, bis Farsight erneut die Stimme erhebt. Er sagt ihnen, dass sie auf dem interplanetaren Kriegsschauplatz vielleicht keine Chance haben, aber was, wenn sie sie auf den Boden zwingen? Die Baegel können sich auf dem Boden im Leben nicht zurückhalten und würden dann auch die Goela angreifen. Oveser will wissen, wo. Will wissen, ob er wirklich plant, auf diese Welt dort unten zurückzukehren, dort, wo alles voller Orks ist und sie sich doch eigentlich nur zurück in einen Todeskessel stürzen. Und dann zeigt Farsight wortlos auf Arthas Moloch. Noch mehr bedrücktes Schweigen, bis Oveser derjenige ist, der widerspricht. Er will wissen, warum dieser Planet, der doch eigentlich unter Quarantäne steht, aber Farsight unterbricht ihn. Die Quarantäne war seine Anordnung und hiermit wird sie widerrufen. Brightsword klingt sich ein, sagt, dass dies doch einfach nur eine Verzweiflungstat ist, wenn sie zurück zum Ort des Bruches gehen und um ihm zu zeigen, dass eine derartige Verzweiflungstat notwendig ist, zeigt Farsight auf die blinkenden Warnzeichen, die allesamt neue Feinde anzeigen. Sie können den Sieg nur dann sichern, wenn sie sich weise anpassen. Die verbleibenden Kriegsschiffe sollen geordnet werden, in eine Gegenoffensive gebracht werden, damit man die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich ziehen kann, und dann ziehen sie sie einfach mit sich dorthin, wo sie den Krieg nun beginnen wollen. Die Versorgungs- und die medizinischen Schiffe haben dann die Möglichkeit zu fliehen und der neue Kriegsschauplatz ist vor allem derartig umgestaltet, dass sie die Unterstützung dieser Truppen nicht brauchen werden. Brightsword will wissen, was man dann tut. Eine vollumfängliche Kampflandung auf Arthas Moloch? Farsight nickt. Alle Kader, eine weite globale Zerstreuung, das Guerilla-Kriegsprotokoll soll aktiviert werden und sie locken sie einfach weiter hinter sich her in ihr eigenes Verderben. Denn im Gegensatz zu den anderen weiß er, was auf Arthas Moloch noch wartet. Eine dunkle Macht der Zerstörung, die mit allen furchtbaren Dingen mühelos mithalten kann, die er bis jetzt in diesem Krieg gegen beide Fraktionen schon gesehen hat. Im Notfall kann er sie aktivieren. Aber zuvor hat er noch eine andere Maßnahme, die zwar genauso widerwärtig ist und die er eigentlich nicht anordnen möchte, aber zumindest ist sie weniger gefährlich und der einzige Weg, das Leben seiner treuen Kameraden zu retten. Also kündigt er ihnen an, dass sie nun beginnen müssen, dass sie als Freunde nun losziehen werden und dass Ovesa das Tavash Yakal ausrufen soll. Das demütige Echo der verlorenen Einheit. Ovesa will nur noch ein einziges Mal wissen, ob es notwendig ist. Farsight kündet aber, dass kein Zögern jetzt noch im Raum stehen dürfe. Er soll den Botendrohnen-Torpedo starten, denn das Schicksal all jener an diesem Schiff hängt nun von genau dieser Handlung ab. Ovesa nickt. Denn wie Commander Farsight wünscht, wird getan. Ihm wird vertraut, wie man es immer getan hat, und so folgen sie ihm ins Ungewisse, in eine Schlacht und einen Gegner, den keiner von ihnen einschätzen kann. Und das ist auch der herausragende Cliffhanger der Woche nach über einer Stunde. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil des Farsight-Bandes und wie immer, habt einen fabelhaften Tag, wann auch immer ihr das hört. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut!
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.